Deutschlandfunk. Systemfragen.
So klingt er, ein Auftakt zum Eurovision Song Contest. Dieses Mal wird alles ausgetragen aus Liverpool. Großbritannien ist ja für die Ukraine als Siegerland von 2022 eingesprungen, wegen des russischen Angriffskriegs. Und genau um den Eurovision Song Contest, solche medialen Großereignisse, geht es in dieser Ausgabe der Deutschlandfunk Systemfragen mit mir, Katrin Kühn, und mit dieser Frage: Wie können solche Medienereignisse Gemeinschaft schaffen? Wie läuft es eigentlich? Denn der ESC ist längst nicht nur Trash, wie es manche ja verspotten. Er ist auch ein Treasure, ein Schatz, ein europäisches Fernsehgroßereignis, ausgetragen seit fast 70 Jahren.
Es geht um Musik, um Show, um Unterhaltung. Aber trotzdem, wie diese Länder zusammen kommunizieren, wie sie auch die Teilnehmer, die Journalisten, das Publikum untereinander zusammen ist, das ist wirklich ein tolles, tolles Beispiel für Harmonie. Und sowas hätten wir in Europa eigentlich dauerhaft gerne.
Wenn man Fan ist, dann denkt man, ja, das ist halt ein Musikwettbewerb, es ist alles schön, einmal im Jahr passiert das und das hat eigentlich ja aber keine große Relevanz, außer vielleicht dieser Unterhaltungsshow. Dreht man mal ein bisschen tiefer, geht man in Richtung Medienpolitik, versteht man, welche Ausmaße dieser Wettbewerb eigentlich einnimmt und was das für die teilnehmenden Länder bedeutet.
Peter Urban und Aida Holje waren das. Peter Urban kennt, würde ich sagen, quasi jede und jeder. Als ESC-Moderator ist er ja schon fast eine Eurovision in Person. Und Aida Holje, sie promoviert gerade an der Universität Lüneburg zum ESC. Und aus einem Aufsatz von ihr kommt dieses Trash und Treasure-Zitat von eben. Schund, Kitsch und Schatz zugleich.
Ich habe als Kind, so 94, angefangen, den ESC zu schauen. Ich komme selbst aus Russland. Und 1994 hat das Land zum ersten Mal am Wettbewerb teilgenommen. Und da ich Medienwissenschaften in Hannover studiert habe, bin ich durch ein Praktikum an die ukrainische Delegation geraten. Das war 2009 in Kiew und dort habe ich 3 Monate lang gearbeitet und irgendwann auch selbst vor Ort gewesen in Oslo und in Düsseldorf.
Wir hören gleich noch mehr von Aida Holje dazu, dass ESC längst nicht überall gleich ESC ist, auch mit Blick auf Deutschland und auf die Ukraine. Vorher jetzt aber erst einmal ein wenig Grundlagenarbeit, Basics, zu der Frage, wie ist das generell bei großen Medienereignissen? Welche Rolle spielen sie aktuell noch für eine Gesellschaft, für deren Zusammenhalt? Mein Kollege Luca Rese-Knauf hat darauf geschaut, wie wichtig ist das, solche großen gemeinsamen Ereignisse zu haben?
Vielleicht erstmal regelmäßige Ereignisse, wo es gemeinsame Abläufe und Traditionen gibt. Das ist für viele wichtig. Das kann verbinden und Gemeinschaft und Zusammenhalt fördern. Das kann man an vielen Stellen beobachten, wenn man an Jahrestage in Beziehungen denkt, die gefeiert werden. Oder das regelmäßige Treffen mit alten Freunden in der Jugendkneipe. Oder auch auf nationaler Ebene, Feiertage. Und Medienereignisse können prinzipiell ähnlich funktionieren. Auch sie sind ein Anlass, wo sich die Aufmerksamkeit auf ein Ereignis richtet und vor allem auch auf das gemeinsame Erleben des Ereignisses.
Also die Grundlage ist erstmal ähnlich, aber was heißt dann da genau gemeinsames Erleben?
Das kann auf verschiedenste Weise funktionieren. Das ist letztlich auch schon der Abend vor dem Fernseher, bei Bundesliga-Quizshows, wenn man das denn mag. Und gemeinsam heißt hier, man muss eben nicht unbedingt gemeinsam auf derselben Couch sein. Wie das läuft, da schaut die Medienforschung auch genauer hin. Zum Beispiel Kommunikationswissenschaftler Jan-Henrik Schmidt.
Das Verbindende der Medienereignisse ist ja eben, dass man weiß, dass gleichzeitig auch überall anders im Land und vielleicht sogar weltweit ganz viele andere Menschen auch gerade ihre Aufmerksamkeit auf dieses Ereignis richten. Und das, wenn man darüber nachdenkt und merkt, ich bin da jetzt nicht alleine, sondern ich bin Teil einer großen Publikumsgemeinschaft, die alle jetzt im Moment das Gleiche erleben, das kann Gemeinschaft und auch Zusammenhalt stiften.
Jan-Henrik Schmidt arbeitet am Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg und ich habe mit ihm für die Sendung gesprochen, weil er da auch die Projekte rund um Medien und gesellschaftlichen Zusammenhalt leitet.
Ob das nun der Song Contest ist oder ein Breaking News, wo alle den, sozusagen sich den Medien zuwenden, um zu erfahren, was gerade live passiert. Das ist also das geteilte Wissen. Medien liefern in der Hinsicht dann vielleicht auch Gesprächsstoff, dass man sich am nächsten Tag auch nochmal mit den Bekannten drüber unterhält. Hast du das auch gesehen? Wie fandest du das? Und Medienereignisse können auch, je nachdem, können auch Vehikel sein, um eben bestimmte gesellschaftliche Werte und Normen zu vermitteln, dass man sich darüber auch verständigt, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich.
weil dann eben letztlich auch ausdiskutiert wird nach einer Show, ob es zum Beispiel okay ist, ein bestimmtes Outfit zu tragen oder bestimmte Grenzen zu überschreiten, auch wenn erstmal nur auf der Bühne oder man redet einfach über die Texte.
Sprich, dieses gemeinsam, obwohl man eigentlich nicht mit allen anderen zusammen ist, das ist schon eine wichtige Sache, die tiefer geht, als man jetzt auf den ersten Blick vielleicht denken mag. Und der Eurovision Song Contest ist da ein Beispiel. Aber ich habe auch überlegt, mir ist zum Beispiel direkt Wetten, dass eingefallen oder Verstehen Sie Spaß zum Beispiel. Die Zeit ist jetzt ein bisschen durch, oder?
Ja, genau, diese klassischen Samstagabendshows. Da spielt auch rein, dass das Fernsehen einfach viel Konkurrenz hat inzwischen. Bei Sportereignissen sieht das noch ein Stück weit anders aus, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Aber auch da gibt es inzwischen ja viel mehr Optionen, als es nur einfach vorm Fernseher zu schauen, zeitversetzt oder als Video in sozialen Medien. Und genau das ist es auch. An einem Samstagabend läuft eben bei vielen nicht mehr das Gleiche und auch nicht mehr gleichzeitig, sondern jeder hat seine eigene Ecke mit personalisierten Informationen, oft von einem Algorithmus maßgeschneidert. Und soziale Medien können hier eine wichtige Rolle spielen, weil sie nämlich eine Begleitkommunikation ermöglichen.
Das heißt, dass Menschen sich sozusagen, während sie, sagen wir mal, so eine Entertainment-Show sich angucken, vielleicht parallel gerade mit ihrem erweiterten Netzwerk über WhatsApp oder über Twitter oder wo auch immer austauschen. Man spricht dann auch vom Second Screen, also dass Menschen sozusagen fernsehen und zugleich aber auch noch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet eben an der Konversation teilhaben. Das ist ungefähr analog zu dem, was man vielleicht macht, wenn man mit seinen Kumpels auf dem Sofa sitzt und sich was anguckt und sich halt auch drüber austauscht. Nur, dass man es hier eben mit Menschen tun kann, die nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind, aber zur gleichen Zeit das Gleiche sehen.
Da gibt es ja auch fast so ein bisschen schon Second Screen Clubs, würde ich sagen. Also selbst beim Tatort, das kann man dann auch in den Twitter-Trends sehen.
Genau, das geht vom Tatort über die Talkrunde bei Markus Lanz bis hin zur WM oder halt dem ESC. Da schaffen Hashtags ein Forum zur Begleitkommunikation.
Sprich, das ist nicht verschwunden, sondern solche Medienereignisse verändern sich einfach. Sie sind jetzt quasi ein Dreifachereignis im Fernsehen, in den sozialen Medien und dann eben noch das, was in echt passiert, wo auch immer man da zuschaut. Luca Rese-Knauf, danke fürs Bündeln, was Verbinden, Zusammenhalt da inzwischen heißt. Und was ich auch überlegt habe, diese Zersplitterung, letztlich ist dieses Second Screen, wenn ich das mache, also während einer Show sich mit anderen da auszutauschen, ja etwas, wo sich Menschen wieder zusammen organisieren. Also etwas, was ich früher nicht machen konnte. Da musste ich warten, bis ich am nächsten Tag auf der Arbeit war oder in der Schule, um über dann manches zu diskutieren. Und dann, wie sieht es jetzt konkret aus beim Eurovision Song Contest mit dem Thema Gemeinschaft? Die Frage, wo ist der ESC auch Treasure? Ein Schatz. Darüber habe ich für diese Systemfragen mit Medienwissenschaftlerin Aida Holje gesprochen. Sie beschäftigt sich mit der nationalen Rezeption der Show und sie sagt, da müssen wir erstmal bei der Entstehungsgeschichte anfangen.
Der ESC wird ja von der EBU ausgetragen, von der Europäischen Rundfunkunion. Und die Geschichte dieser Organisation, das ist ja Verband von öffentlich-rechtlichen europäischen Medien, die ist auch sehr stark mit der Entwicklungsgeschichte des europäischen Raumes verbunden. Ja, wenn man das so ein bisschen überlegt, die ersten Medienanstalten, die Mitglieder waren, waren auch die Gründungsmitglieder der EWG. Dann nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden die ganzen Medienanstalten aus den ehemaligen Sowjetunion-Ländern aufgenommen in die EBU. Jetzt im Zuge des russisch-ukrainischen Krieges wurden zwei Länder aus der EBU ausgeschlossen. Also das hängt alles sehr zusammen und das europäische Narrativ ist eben diese internationale Zusammenhaltung, die EBU übernimmt bei eigentlich allen Formaten und Programmen, die sie bieten und natürlich auch im Rahmen des ESC.
Ließe sich dann sagen, dass vielleicht das Potenzial, dass es mehr Gemeinschaft durch so ein Ereignis geben könnte, ist für die Länder am größten, die neu eben jetzt in diesem Verbund sind?
Ja, absolut richtig. Das merkt man auch tatsächlich, wenn man Vorentscheide-Vergleich aus den zentraleuropäischen Ländern, aus Deutschland oder zum Beispiel Ukraine, da sind ja auch die zwei Länder, mit denen ich mich in meiner Forschung beschäftige. Und für die Ukraine ist das ein wichtiges kulturelles, nationales Ereignis. So wird es auch von den Moderatoren verkauft, so wird das auch in der Berichterstattung aufgegriffen, dass es wichtig ist, sich Europa zu in Europa und europäischem Publikum zu präsentieren, dazu zu gehören, zeigen, dass man nicht einfach ein Hinterwändler ist, sondern ja, dazugehört, dass man da durchaus mithalten kann.
Jetzt haben wir vorhin in der Sendung ja gelernt, dass es inzwischen beides eben nicht mehr nur das Fernsehen gibt mit den paar Wellen, wo alle dann abends davor sitzen, sondern eben auch soziale Medien zum Beispiel dann darauf ankommt, dass so ein großes Ereignis auch da stattfindet und da transportiert und gespielt wird. Wir haben in Deutschland ja die Situation, dass es durchaus auch noch bestimmte Bereiche gibt, wo es wirklich viele Fans gibt auch. Also für viele queere Menschen zum Beispiel steht das ganze Ereignis für Gleichberechtigung, für Dinge, die sich auch verändert haben. Und da funktioniert das. Aber bei den anderen funktioniert das weniger. Können Sie erklären, was da der Grund ist?
Tatsächlich, der Wettbewerb ist ein sehr großes Thema für die LGBT-Community. Einer der Werte des Wettbewerbs ist auch Diversity und auch die freie Wahl der sexuellen Orientierung, die Wichtigkeit, so akzeptiert zu werden, wie man ist, was ja auch nicht unbedingt in Zentraleuropa immer der Fall ist. Und der ESC bietet für diese Community eben eine Plattform aus mehreren Perspektiven tatsächlich. Einmal sind es auch die Fans, die gezeigt werden. Früher, wenn Sie sich vielleicht die alten Aufnahmen aus den 60er, 70er ansehen, da saß so ein ganz steifes, festlich gekleidetes Publikum auf den Sitzen, die vielleicht mal scheu gelächelt haben. Irgendwann in den 90er hat man die Fans, man hat sie nach vorne gezogen und sie gezeigt und denen einfach mal Raum geboten, sodass man zu Hause sagen könnte, hey, toll, ich werde wahrgenommen, werde nicht verschwiegen, es ist okay, wie ich bin. Und zweitens gab es ja auch immer wieder, auch schon seit Anfang des Wettbewerbs, diese Galionsfiguren, die das nochmal nach außen getragen haben, wie Conchita Wurst, Dana International, auch viele Künstler, die vielleicht das ein bisschen weniger plakativ gemacht haben. Vielleicht erinnern Sie sich, das war vor einigen Jahren, der Teilnehmer aus Irland, der von zwei männlichen Tänzern begleitet wurde, die sich an den Händen gehalten haben, was auch schon bei konservativen Zuschauern zu einem großen Aufschrei geführt hat. Ja.
Und ist das mit ein Grund, warum eben zum Beispiel der ESC in osteuropäischen Ländern auch so stark ist, weil es der Wunsch ist, dahin zu kommen? Und bei uns ist vieles schon erreicht und deswegen ist dieser Drang nicht so groß? Oder ist das jetzt zu vereinfacht?
Das ist tatsächlich, also die Community wird in den osteuropäischen Ländern doch eher verschwiegen. Auch wenn Sie zum Beispiel Vorentscheide angucken, im Publikum sitzen da Familien, wirklich ganz klassisch Mutter, Vater, Kind. Im Vergleich zum deutschen oder dem schwedischen Vorentscheid, das ist ja eine richtige Pride-Veranstaltung. Und die Schiene wird in Osteuropa überhaupt nicht gefahren. Da geht es tatsächlich Bildung einer nationalen Identität, aber Homosexualität ist in Osteuropa immer noch ein großes Problem und das wird vielleicht bei privaten Public- oder Private Viewing Partys gefeiert, aber das wird nicht so öffentlich gemacht.
Letztlich ist es dann in jedem Land eine andere Form von Gemeinschaft, die der ESC
natürlich
schafft.
Natürlich, dass kulturell, dass gesellschaftlich, dass historisch bedingt ist. Absolut.
Und genau das läuft in jedem Land auch letztlich unterschiedlich ab. Stichwort Dreifachereignis nochmal. Was passiert im offiziellen Fernsehen? Was in anderen Medien und vor allem Social Media? Und was bei den Zuschauern selbst? Nicht digital, sondern persönlich. Beim Public oder Private Viewing und dann danach. Hier in Deutschland zum Beispiel gibt es ESC-Stammtische, eingefleischte Fans, die jetzt schon vor dem Finale Previews gemacht haben, die Beiträge aus 2023 geschaut und da ihre Favoriten gekürt. Gemeinschaften sind das, entstanden durch den ESC. Einer dieser Stammtische ist in Bochum und Annika Schneider war bei dem Preview-Treffen im April mit dabei.
Ein Nebenraum in einer Gaststätte in Bochum. Dunkles Holz, grüner Kachelofen. Als Deko haben Andreas von Reed und seine Frau Sandra europäische Flaggen mitgebracht.
Gibt es irgendwelche Behältnisse für die Fahnen oder?
Seit Wochen bereitet Andreas das Stammtischtreffen vor. Die Mitglieder haben online abgestimmt, welche ESC-Beiträge sie beim heutigen Finale anschauen wollen. Jetzt legt Andreas Stimmzettel und Notizbücher bereit, baut Beamer und Laptop auf.
ich arbeite im Vertrieb, da ist halt viel Stress und da geht es nur um nackte Zahlen und Druck und so. Und das ist halt so das totale Gegenstück davon.
Dass Menschen, die zusammen Fernsehsendungen schauen, damit Gemütlichkeit, Geborgenheit und Vergnügen verbinden, hat 2020 eine Studie der Freien Universität Berlin gezeigt, in der das Publikum von Reality-Fernsehshows befragt wurde. Heute haben sich 14 ESC-Fans angemeldet, um gemeinsam Musikbeiträge zu bewerten. Eine von ihnen ist Melanie.
Es gibt natürlich die absoluten Cracks, die bis 1966 hat den 9. Platz Das und das Land gemacht. Da sehe ich mich jetzt nicht dabei. Aber das Schöne hier an diesem Stammtisch ist, es sind ja jetzt nicht nur die Cracks, sondern auch einfach nur Leute, die Spaß daran haben. Ne? Ja, auch so die gleichen Werte teilen. Es geht um sexuelle Orientierung auch, dass man niemanden ausschließt. Wir haben ja auch ein paar Pärchen dabei, gleichgeschlechtliche, für die das vielleicht auch ein geschützter Raum ist. Und das hat man ja nicht überall.
Die Berliner Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass beim Medienkonsum eine Emotionsgemeinschaft entsteht. Die Zuschauenden entwickeln eine Bindung zu den inszenierten Körpern, also in diesem Fall zu den Interpreten, aber auch zu den Regeln des Formats. Karin hat sich beim Stammtisch direkt wie zu Hause gefühlt.
ESC ist für mich auch so ein Gemeinschaftsgucken und das habe ich jahrelang nicht gehabt, weil man hat das ja von klein an mitgekriegt, so in der Familie, da wurde immer irgendwas Leckeres hingestellt, das war irgendwie immer so ein kleines Event. Ne? Ich fühle mich sauwohl, muss ich sagen, ehrlich.
So, dann starten wir mal mit den ersten 13 Liedern und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Sobald das erste Lied läuft, herrscht konzentrierte Stille. Der Berliner Befragung zufolge bilden Fans von Reality-Formaten wie dem Bachelor oder Germany's Next Topmodel auch deshalb eine Gemeinschaft, weil sie gemeinsam über die Teilnehmenden lästern und sich so abgrenzen. Das ist beim ESC-Stammtisch anders. Hier sind gehässige Kommentare die Ausnahme.
Wir reden ja hier viel und machen viel Blödsinn, aber das ist so, dann sind alle ruhig. Und das finde ich auch besser. Ne? Also man kann auch mal so reden, mal so einen kurzen Spruch machen, das ist auch in Ordnung. Aber wir gehen halt respektvoll mit der Musik um, so wie es sein sollte.
Der deutsche Beitrag kommt fast als letztes. Andreas sammelt kurz danach die Stimmzettel ein. Michael diskutiert währenddessen mit seinem Sitznachbarn Michal über die Favoriten.
Ich finde es auch toll, mal so Gleichgesinnte zu haben, mit denen man einfach über ESC so nerdiges Wissen da austauschen kann oder fachsimpeln kann, was man gut, was man schlecht findet. So, das ist zu Hause eher selten mal der Fall. Da nervt man dann manchmal, wenn man so mit dem Thema ESC ankommt oder so.
Zusammen eine Sendung anzusehen, stelle einen gemeinsamen Bedeutungshorizont her, so die Berliner Studie. Verstärkt durch das Wissen, dass es an vielen anderen Orten Gleichgesinnte gibt. Auch der Bochumer Stammtisch hat Kontakte zu weiteren ESC-Gruppen und Fans. Manche haben sich sogar vorab an der Abstimmung beteiligt. Wie beim echten ESC werden die Wertungen nacheinander vorgelesen und an die Wand projiziert.
Hallo, schönen guten Abend nach Liverpool. Ein Punkt geht nach Irland. Ja, die sind froh, wenn die das kriegen. Zwei an Polen.
Am Ende wird es noch einmal spannend.
Frankreich braucht 79 Punkte, um auf Platz 1 zu landen und hat bekommen 139. Wow.
Ja. Das Schöne am ESC ist wirklich dieses internationale Gemeinschaftsgefühl. Anders als beim Fußball, wo so zwei verfeindete Mannschaften stehen und sich dann anschreien und anpöbeln. Nein, beim ESC ist jeder für jeden. Da applaudiert der Russe für den Schweizer und umgekehrt. So Musik verbindet einfach.
Es geht auf Mitternacht zu, als Andreas seine Sachen zusammenpackt. Bis zum nächsten Event wird er nicht lange warten müssen. Am 13. Mai trifft sich der Stammtisch wieder. Dann, um gemeinsam das echte ESC-Finale zu schauen.
Gemeinsames Schauen als Emotionsgemeinschaft klingt sperrig, aber es steckt viel dahinter und für manche noch viel mehr. Aida Holje erzählt, wie es dieses Jahr in der Ukraine ist. Da ist alles viel weniger dieses Harmonische, sondern im Gegenteil, viel mehr ein Wettkampf, eine Musikschlacht.
Auch die Sprache, die Ansprache der Moderatoren, sehr aggressiv geworden, wenn man in Deutschland von einem gemeinsamen Fest spricht und alle freuen sich, ist es in der Ukraine, es ist eine Musikschlacht, Die Kandidaten ziehen in einen Kampf. Es geht um einen Sieg. Das ist eine sehr aggressive Sprache und man nimmt das so nicht wahr, wenn man es einfach, wenn man sich das damit berieseln lässt. Aber wenn man in die Analyse der Moderationstexte ein bisschen tiefer geht, es ist richtig erschreckend.
Weil der ESC einfach auch eine Chance ist, zu zeigen, wir gehören zu euch, nach Westen und nicht Richtung Osten.
Der Wettbewerb spielt eine wahnsinnig große Rolle für das Land. Deswegen war ja auch die Entscheidung letztes Jahr, trotzdem daran teilzunehmen und nicht auszusetzen, weil natürlich diese Teilnahme und anschließend auch dieser Sieg eine unglaublich starke symbolische Funktion hat. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Russland aus dem gleichen Wettbewerb ausgeschlossen wurde. Das sind wichtige Bilder, die A, den internationalen Zusammenhang in dieser Zeit stärken und B, auch medial Kraft den Ukrainern, die im besetzten Land sind, verleihen.
Das waren sie, die Deutschlandfunk-Systemfragen zu, wie können Medienereignisse Gemeinschaft schaffen und konkret der Eurovision Song Contest. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für eure und ihre Zeit.